Liebe HomeGirls-HörerInnen, kleines Service-Announcement von mir aus dem Schnittbüro vorneweg. Wir haben diese Sendung, die ihr jetzt hören werdet, vor ein paar Wochen aufgenommen, haben uns aber aufgrund der politischen und menschlichen Ereignisse und Lage dazu entschieden, erstmal wichtigere Dinge zu besprechen. Und das war die Folge mit Aminata Belli. Und deshalb hört ihr jetzt etwas zeitverzögert die Folge mit der ebenfalls wunderbaren Jule Wasabi. Ich wünsche euch viel Spaß.
Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls.
Also guten Morgen, liebe Zuhörer zur großen güldenen Homegirls Morning Show. Wir sitzen mit einer wunderbaren Gästin an unserer großgedeckten Frühstückstafel. Jule Wasabi ist da.
Guten Morgen.
Hey, guten Morgen. Herzlich willkommen. Schau mal, wie sie diese Erdbeere gerade so genüsslich jetzt verspeisen wird. Also ich möchte gerne erstmal wissen, was ihr alles zu frühstücken auf dem Tisch habt.
Ich habe.
Was ist denn die Morning Show? Sorry.
Reden wir gleich drüber. Ich habe hier so eine Snackplatte mit Erdbeeren, Oliven.
Ach du Scheiße.
Dann einen Parmesankäse, der nennt sich Vacche Rosse. Das ist der Ursprungs-Parmesankäse. Man kann den nicht mehr so oft kaufen, weil die Kühe viel zu viel Milch verbrauchen dafür. Und das ist eigentlich gibt es den nicht mehr, weil die Kühe nicht mehr so ertragsreich sind. Aber jetzt ist er wiedergekommen und der ist einfach, Leute, es ist wirklich beyond. Es ist so schade, dass ihr den jetzt nicht probieren könnt. Der ist so toll. Dann war ich gestern noch so in einem arabischen Nussladen und habe mir so wirklich, es ist einfach so Dattel, Mandel, Zucker,
geil.
Nuss, Pistazie, Scheiße. Ciao. Also,
das ist bei euch. Die gebrannten, wie heißt das, die großen Runden, die gebrannten Cashew, nee, nicht Cashew,
Macadamia.
Macadamia. Ey, dafür würde ich wirklich in den Knast gehen. Das ist richtig krass lecker.
Mhm. Was isst du denn da? Das sieht saugeil aus.
Das
kenne ich gar nicht.
Das ist richtig perverser Scheiß. Das ist so eine Zucker-Fondant-Schicht, weil die machen ja alles so, dass es in der Hitze überleben kann an Sweets. Aber, ja gut, wem sage ich das? Ich meine, es gibt da innen drin so eine kleine Dattelfüllung und außenrum ist Pistazienmehl und das ist so umfondant. Also ich glaube, es hat wirklich einfach 3 Millionen Kalorien, aber Leute.
Ja, krass. Also als wir uns ausgemacht haben, dass wir heute eine große Frühstückssendung machen, habe ich nicht gedacht, dass ihr so auftischt.
Was hast du dir denn gemacht?
Ja, also ich sag's mal so, in Prenzlberg würde man wahrscheinlich sagen, es ist ein Porridge, aber eigentlich ist es ein Haferschleim einfach.
Oh, geil.
Und selbst den habe ich verkackt.
Aber machst du den süß oder salzig?
Süß.
Süß.
Ein bisschen Hafermilch, Haferflocken und Apfel und Dattel und Agavendicksaft habe ich drin.
Aber
es war viel zu wenig Haferflocken für viel zu viel Hafermilch.
Seid ihr beide vegan oder vegetarisch oder?
Veggie.
Mhm.
Mhm. Ja, auf jeden Fall heftiger Instagram-Grind. Eigentlich erst seit Roni, oder? Hast du angefangen mit diesen krassen Koch-Stories?
Also ich habe schon davor immer wieder, also ich koche schon immer so, aber ich habe das bei Corona erst richtig angefangen, wobei das eher mit der neuen Küche zu tun hat, so richtig mitzufilmen, weil ich die Kamera einfach so auf den Oberschrank legen kann und dann sieht man so von oben so ein bisschen, das sieht ja so ein bisschen vom Look aus wie jetzt Tasty-Videos oder so, also man sieht von oben die Hände und das Arbeiten.
Ey, das ist die, weiß nicht, menschgewordene Pinterest-Küchen-Action, die du da
voll
an den Start bringst. Richtig krass.
Danke.
Wir lieben es, glaube ich, alle. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch herb enttäuscht von dir, dass du meinen Sauerteig hast sterben lassen, Jule.
Ey, also ich muss dir ehrlich sagen, das war gar kein Griff ins Klo, sondern das war eigentlich die Erfolgsgeschichte, weil ich dachte halt bis zu dem Moment, wo das Brot fertig war, dass es komplette Scheiße ist, was ich da gemacht habe, weil ich habe das noch nie gemacht und diesen Sauerteig so anzufüttern und so und dann wächst der und alles ist irgendwie eklig. Und dann kam dieses Brot raus und ich dachte schon beim Machen, nee, die Scheiße, das wird nichts bei mir. Du bist die Back-Queen und du machst es und ich bin da raus. Und dann habe ich aber das Brot gehabt und es war wirklich, Und man sagt ja immer so, ja, zu Hause kann man eh kein gutes Brot machen im Ofen, weil der Ofen nicht so heiß wird und bla bla bla. Das war das beste Brot, was ich je gegessen habe. So.
Ja.
Und ich habe mich so geärgert, dass ich einfach den kompletten Sauerteig dafür verwendet habe und nicht einfach noch so ein bisschen irgendwo über hatte. Vor allem habe ich das Glas auch gleich ausgespült. Also ich bin deswegen traurig, aber auf der anderen Seite, ich mag das nicht so gerne, wenn beim Kochen so Verpflichtung entsteht. Und
das verstehe ich.
Wo ich so ein bisschen Angst hatte, war, dass man diesen Sauerteig immer wieder füttern muss und man muss den erneuern. Und wenn man mal nicht backt, dann muss der irgendwie, der wird ja schlecht. Und dann dachte ich, das ist zu viel Verpflichtung für mich.
Das kann ist das ich voll wie so ein Urzeitkrebs, den man so großzieht? Oder, also ich kenne das, ich kenne Phänomen Sauerteig nicht.
Also du hast
oder
halt
ich verstehe es nicht.
Du hast halt am Anfang, machst du einfach 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Es muss ein bisschen warm sein, das Wasser. Und das mischst du und das machst du eine Woche lang jeden Tag. Fütterst du das, was du da hast, in dem Glas, 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser, mit weiteren 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Und beziehungsweise, du kannst auch mit 25 dann immer weiter füttern, damit du nicht so viel hast. Und dann merkst du nach einer Woche, der fängt richtig an, so Blasen zu schlagen. Und der wird so muffig. Der hat so einen richtig beißenden Geruch dann. Und dann kannst du, weil du hast ja dann auf einmal total viel, kannst du entweder damit erstmal übelst viel backen, weil für ein Brot brauchst du teilweise nur so 8 Gramm oder sowas. Dann nimmst du halt die Hälfte weg, schmeißt die weg und dann kannst du diesen Sauerteig halt jede Woche verbacken, 8 Gramm davon wegnehmen und dann eben wieder 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser drauf füttern. Und musst halt immer mal ein bisschen was wegschmeißen, weil sonst hast du zu viel. Oder eben weggeben. Das war jetzt meine Coping-Strategie, um keinen Stress zu empfinden, indem ich einfach meinen Sauerteig an übelst viele Leute verschickt habe, damit ich nicht so viel wegschmeißen muss. Aber Jule, das Rezept, was ich dir geschickt habe, ne, das macht zwar ausnahmslos jedes Mal geiles Brot, aber du arbeitest halt an diesem Scheißbrot 24 Stunden.
Ja, eigentlich sogar länger, weil du ja den Teig auch so mit dem Anfüttern und so, das du dann auch mit Heizung auf Stufe 3 und dann da voll. Und dann musst du ja runter und so. Also das war auf jeden Fall Action. Und vor allem bei mir im Haushalt esse nur ich Brot. Ich liebe Brot und ich kann auch mal easy so ein halbes Brot einfach essen mit Butter. Gar kein Thema. Aber dann war es das halt auch. Und dann dachte ich mir so, boah, das ist echt viel Action für dafür. Also es gibt so manche Produkte, wo ich mir denke, die gibt es richtig. Also hier in Berlin gibt es so nice Bäckereien, die wirklich noch so selbst backen. Und manchmal gibt es so Dinge wie, ich habe das ja neulich mal probiert mit Berlinern oder Pfannkuchen oder wie man es auch immer nennt. Ey, einfach so ein Projekt, wo du dir am Ende denkst, nee, die schmecken halt, das sind halt 3 Zutaten, die da reinkommen. Das schmeckt halt schon geil vom Bäcker einfach, wenn die das ordentlich frittieren können und so. Und es war so viel Arbeit und es hat am Ende schon geil geschmeckt, aber es war so viel Arbeit.
Ich dachte, am Ende haben dir die Berliner gar nicht mal so gut geschmeckt. Ich liebe, wie das der voll der Hardcore-Hausfrauentalk geworden ist gerade. Treffen sich 3 Rap-Journalistinnen.
Ja, also mir haben die Berliner gut geschmeckt, aber ich habe denen trotzdem nur 2 von 10 Punkten gegeben, weil das einfach so ein Abfuck war, dass ich dann so böse war, dass ich auch einfach 2 weggeschmissen habe. Und mein Freund wollte die gern probieren und meinte, wieso hast du die weggeschmissen? Ich meinte, ich bin so sauer auf die Berliner, ich kann denen nicht die Chance geben, dass die jetzt gegessen werden. Ich bin richtig sauer.
Das ist jetzt so witzig. Wenn ich was mache, will ich am allerliebsten, dass ich gar nichts davon esse, weil damit ich das ganze Lob von allen anderen bekomme.
Wie machst du das gerade mit Falk beim Podcast? Nehmt ihr auch, ihr nehmt wahrscheinlich die ganze Zeit getrennt voneinander auf?
Ja. Also dadurch,
oder
dass ich
da jetzt irgendwas verändert?
Ja, ich war ja, also ich hab das ja während dem Studium angefangen und da war es schon so, dass ich in Berlin war und Falk in Hamburg. Und dann bin ich ja damals fürs Neo-Magazin nach Köln gezogen und dann war es auch irgendwie klar, dass wir es nie so aufnehmen können. Wir haben immer mal wieder zwischendrin so Folgen gemacht, wo wir uns irgendwo gesehen haben oder so. Aber wir sind so eingespielt auf das von verschiedenen Orten aufzunehmen. Und wir machen es auch so, dass wir uns nicht dabei sehen. Weil wir sagen, wenn man sich sieht, dann gestikuliert man anders. Und wenn man sich nur hört, dann nimmt man so auf, wie es am Ende wahrscheinlich auch für den Hörer hörbar ist. Also man sieht nicht, wenn der andere lacht. Und das ist zum Beispiel gut, weil da muss man Emotionen ein bisschen mehr ausdrücken. Und
ihr seid voll die Profis, Alter. Josi und ich so, Video!
Naja, vielleicht ist es auch völliger Quatsch, aber das war so ein bisschen unsere Theorie dahinter. Also wir nehmen beide getrennt auf und schicken das dann an Bayerischen Rundfunk und die schneiden das dann zusammen.
Und wann ist immer so die Deadline, bevor das ausgestrahlt wird? Wie viel eher nehmt ihr immer auf?
Also der Podcast kommt ja Donnerstag 16 Uhr und wir nehmen meistens immer am Dienstagabend auf. Und haben dann ja zwei Tage Zeit nochmal irgendwie so, falls doch irgendwas passieren sollte. Aber bis jetzt ist echt noch nie was schiefgegangen ist in die Richtung. Ja, und dann ist die Deadline praktisch. Also wir haben am Dienstagabend um 18 Uhr so Schurfix, wo wir alles nochmal besprechen. Und manchmal gibt es so Sachen wie diesen Dienstag war es ja so, dass Bushido um 18 Uhr halt live gegangen ist auf Twitch. Und dann habe ich mir während der Konferenz die ganze Zeit noch das Twitch reingezogen. Aber es war eh nicht relevant.
Surprise. Was hat er denn gemacht? Ich habe das nicht mitbekommen.
Also erstmal richtig mystisch. Der Boy hat erzählt in seinem Twitch, dass er sich eine Rap-Playlist vom Radio downgeloadet hat, um die dann im Auto übers Radio zu hören. Da dachte ich mir auch so, wow, es ist 2020, wie geil kann man Medien eigentlich nutzen? Also wahrscheinlich, ich meine, das ganze Ding, das Twitch-Ding war ja über Amazon und ich denke fast, dass er einfach eine Spotify-Playlist offline genutzt hat und halt nicht Spotify sagen wollte. Aber er hat es so mystisch erklärt, dass ich mir dachte, vielleicht ist er auch schon so ein Silver Surfer, der das gar nicht hinkriegt und so. Ich meine, stellt euch mal vor, Bushido
Silver
ist irgendwie so bei
Surfer, diesen Begriff habe ich noch nie gehört, aber es ist saugeil.
Ich auch lange nicht. Ich habe den auch erstmal wirken lassen kurz.
Ja, also stellt euch mal vor, Bushido ist irgendwie auf so einem Kiss FM Channel unterwegs, so die fünfte Radioshow von rechts und nimmt sich da die Sachen runter, downloadet sich eine Playlist, zieht die auf einen Stick oder irgendwas oder auf sein Handy und geht damit dann ins Auto und playt das.
Nee, und dann wird aber die Adapterkassette im Auto. Wow. Rausgeholt, um mit dem Klinkekabel dann in den MP3-Player reinzugehen.
Und so hört Bushido dann am Ende Capital Bra oder sowas. Also ich meine, was hat er sich da down... Weil er meinte halt so, er wollte eigentlich den Punkt machen, dass sich alle Rapper gleich anhören auf seiner Playlist, die er sich downgeloadet hat. Also
danke, Bushido.
Viel Aufwand für am Ende für ihn halt ein scheiß Endergebnis. Auf jeden Fall gut.
Ich habe immer das Gefühl, er hat es gar nicht so nötig, so viel rumzufronten. Also er ist ja schon irgendwie eine Art Legende auch. Und dass er trotzdem noch so auf den jungen Rappern rumhackt, was irgendwie auch allen klar ist, dass es gerade ähnlich klingt. Ich finde irgendwie, das hat er nicht nötig. Und ich dachte irgendwie, er ist zu stolz dafür. Ey, aber zu diesem Twitch-Ding. Mhm. Ich bin da auch irgendwie ganz neu eingestiegen, weil es gibt sehr, sehr viele Produzenten, die irgendwie abends livestreamen und mal ihre Beats deconstructen und so.
Ja.
Und das lieb ich halt. Und Yesin, der geht darin auch richtig auf. Der ist irgendwie 3-4 Mal die Woche live auf Twitch und hat schon so einen richtigen Mob, den er da irgendwie bespaßt. Und dann gibt es Beat Challenges. Wo ich jetzt auch mal mitgemacht habe. Und dann Beat Challenges. Und dann wertet er die vor allen Leuten aus. Und dann ist eine riesengroße Community daraus entstanden. Und dann hat er ja die Writing-Session mit
Henning Mai, genau. Dill.
Ja, ey, das war richtig, das ist richtig, richtig guter Content auf so einer Gamer-Plattform, die ich irgendwie vorher nie geahnt habe.
Ja, vor allem, Josi, ich habe mir von dir das Wohnzimmerkonzert reingezogen. Oder war das Wohnzimmerkonzert oder dieses Wir-bleiben-zu-Hause-Konzert, wo du das Stuss-Dings gespielt hast in deinem Wohnzimmer? Boah, ey, das war der einzige Moment in dieser ganzen Quarantäne, dass ich so Festivals und so vermisst habe, als du angefangen hast zu spielen und ich das so gehört habe und dachte, Moment mal, das war dieses alte Leben, so funktioniert das
eigentlich. Ja, Mann, das ist so
und,
krass.
Und fand es auch so krass, also wirklich, dass du es geschafft hast, bei mir zu Hause einen Vibe zu erzeugen, dass ich in meinem Wohnzimmer plötzlich dachte, ich möchte mir jetzt einen Drink machen und ein bisschen tanzen. Das hat mir so gut getan, wirklich, danke dafür einfach.
Das freut mich. Ja, geht mir auch immer so, wenn ich auflege, dann kommt das erst richtig krass hoch.
Mhm.
Ich erlebe das, also ich fühle das ja jetzt nicht den ganzen Tag, dass ich das so krass vermisse, aber wenn ich dann auflege, dann will ich sofort, dass es irgendwie alles wieder stattfindet. Und ich bin auch immer noch sauer, dass ich 2 Wochen in Dessau übernachten muss dieses Jahr, weil ich das Hotel nicht stornieren konnte.
Nein, nein.
Ja, das wird mega. Also
geilster Urlaub.
Ich komme, was wolle. Ja, Uschi, komm mal nochmal mit deinem Arsch in die Kamera. Wir müssen mal das Thema wechseln.
Ey, ich will einfach einen Song an dieser Stelle auf die Playlist packen. Und zwar ist das A Change Is Gonna Come von Sam Cooke. Ich habe heute nur Black Power Songs mitgebracht. Und das ist der erste davon.
Ich würde auch gerne noch einen Song auf die Playlist packen. Und zwar von DP. Und der Song heißt Manchmal. Und DP ist, glaube ich, relativ neu zurück. Also sie war 2017 schon mal am Start und hatte Songs rausgebracht. Und jetzt hat Mona Lina mit ihrem Label 365XX, heißt es, glaube ich, dieses EP oder diese EP namens Tape veröffentlicht von DP. Und es ist richtig, richtig guter, gesellschaftskritischer, politischer und trotzdem extrem nicer Boom-Bap-Female-Rap.
Ich finde den Labelnamen total geil, merke ich gerade. Aber ja, gleichzeitig gibt es ja auch Frauen, die nicht zwei X-Chromosomen haben.
Ja.
Ich dachte, das XX steht für alles, alle, die sich irgendwie lesen möchten, wie sie wollen. So habe ich das verstanden. Aber gute These mit den Chromosomen, daran habe ich gar nicht gedacht.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, aber ganz kurz, ich habe nicht in Biologie aufgepasst und ich habe kein chemisches Verständnis. Also wieso, du sagst gerade, es gibt Frauen, die nicht zwei X-Chromosomen haben. Jetzt meinst du jetzt
Transfrauen zum Beispiel.
Transfrauen, okay. Ah, okay. Krass. Ich wusste nicht, dass das biologisch, also ich dachte, das ist eher so eine Sache, die im Kopf stattfindet und nicht auf einer biologischen Ebene, dass man wirklich nachweisen kann, okay, die haben keine zwei X-Chromosomen. Aber ich bin auch, ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht bin ich da komplett raus einfach.
Nein, eine Frau, die mit, oder, nee, nicht mal eine Frau.
Als Mann auf die Welt gekommen ist. Und
genau. Nee, warte.
Okay.
Also man, wenn man geboren wird mit einem weiblichen Geschlechtsteil, es werden ja auch Männer mit weiblichen Geschlechtsteilen geboren, also Gender und Geschlecht sind da ja zwei unterschiedliche Sachen. Wenn man mit einem weiblichen Geschlechtsteil geboren wird, dann hat man zwei X-Chromosomen.
Mhm.
Genau. Und dann gibt es ja aber auch Menschen, die mit zwei X-Chromosomen geboren werden, die eben Männer sind oder nicht binär. Okay. Und andersrum genauso. Genau. Ey, ich muss an der Stelle mal sagen,
Mann, das ist echt ein ganz großes Fettnäpfchenfeld immer für mich. Ich habe immer übel Schisse, irgendwo reinzulatschen.
Ey, wirklich, voll die Empfehlung. Ich habe gestern Abend, das könnt ihr euch heute noch anschauen, und ich habe ihn auch gebeten, das mal in die Highlights zu packen. Sir Mantis, ein übelst toller Rapper, der eben auch Transmann ist, und das sich auch selber so bezeichnet, deswegen sage ich das so, hat gestern total viele gute Dinge gesagt, wie man eben eine Person, die trans ist, ansprechen kann und sowas, oder wie man sich eben korrekt verhält. Und das fand ich so toll. Also kann ich euch richtig gut empfehlen. Richtig nice.
Richtig gut.
Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Sir Mantis.
Ist eine Empfehlung auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Aber ich finde diese ganzen Profile auf Instagram oder so, die so Wording-Vorlagen geben, egal jetzt, ob das jetzt ist, wie gehe ich mit Menschen um, die sich gerade geoutet haben, was sage ich da, oder auch wie man jemandem sagt, wenn man ein Date hatte, dass man das nett fand, aber dass man sich nicht mehr sehen will, bla. Also wirklich alles so sozialer Umgang.
Wie macht man das?
Ich folge so einer New Yorkerin, sie ist lesbisch und sie erzählt halt, also nee, sie ist bi, genau, und sie erzählt halt so von ihren verschiedenen Männer-Frauen-Konstellationen und immer, sie gibt immer so 20 Vorlagen, 20 ways to say goodbye zum Beispiel, und dann sind es so ganz empathische Formulierungen wie, hey, das war gestern Abend wunderschön mit dir, aber ich habe den, also so ganz klar auch, also es ist nicht so ein Umschreiben von, der andere checkt da nicht, was los ist, sondern einfach mal zu zeigen, es ist okay zu sagen, das war gestern nett, aber bei mir hat es nicht gefunkt, du bist sicher ein toller Mensch, ich wünsche dir alles Gute und ich drück dich fest oder so. Also wirklich so empathische, Sätze, die man sich dann auch für sich selber so ein bisschen personalisieren kann. Und ich merke total, am Anfang dachte ich mir so, ja, ich habe das alles drauf, aber umso mehr ich das jeden Tag lese, umso empathischer werde ich in der Wortwahl, weil ich eher ein Mensch bin, der jetzt, sag ich mal, schneller redet, als ich meistens denke. Und dann kommt immer irgendwas bei raus, wo ich mir am Ende denke, ah, fuck, so habe ich es gar nicht gemeint. Und wenn man dann sowas liest und das immer wieder liest, es ist ja mit dem Gehirn einfach nice, wenn Wiederholung stattfindet und man das jeden Tag sich einfach reinziehen kann, dann kommt man am Ende raus und denkt sich so, boah, ich weiß, also nicht, dass ich jetzt denke, ich habe da den perfekten Umgang damit, aber wenn sich jetzt ein Freund outen würde, dann wüsste ich irgendwie zumindest von Personen, die sich geoutet haben und dann eben geschrieben haben, hätte mir gewünscht, dass die Leute dieses oder jenes sagen.
Auf jeden, ich liebe das, ja. Das ist so hilfreich. Ich fand das auch so geil gestern, zum Beispiel hat Sir Mantis dann gesagt so, ja, jemand hat gefragt, wie kann ich nach dem Pronomen fragen? Also für unsere Zuhörer jetzt oder ZuhörerInnen, Pronomen sind halt sie, ihr, bla bla bla, er, Dings und so weiter. Geil, gut erklärt. Richtig ein Plus im Deutschunterricht, Alter. Und er hat dann eben gesagt, wenn er jetzt auf eine andere Person zugeht und die Person nach ihrem Pronomen fragen will, dann geht er halt hin und sagt, hey, oder ich würde jetzt hingehen und sagen, hey, mein Name ist Helene, meine Pronomen sind sie und ihr. Findest du es wichtig, deine Pronomen mit mir zu teilen? Möchtest du, dass ich deine Pronomen kenne? Und das fand ich so geil, weil vorher habe ich auch einfach nur gefragt, so, welche Pronomen darf ich für dich benutzen, ohne zu fragen, ob die Person überhaupt das mit mir teilen möchte, weil es gibt ja auch Leute, die halt einfach nichts dazu sagen wollen. Und vor allem bin ich immer davon ausgegangen, ja klar, die Leute wissen ja von mir, dass meine Pronomen sie und ihr sind und weil so. Und das ist halt so ein Othering, weißt du, nur weil jemand vielleicht visuell einem das Gefühl gibt, vielleicht sind die Pronomen nicht das, was ich jetzt als erstes vermuten würde. Und dass die Person dann drauf anzusprechen, ist halt auch wieder so eine Form von Othering. Und zu sagen, ey, du bist irgendwie anders. Aber gleich zu sagen, hey, meine Pronomen sind so und so. Ich fand das voll nice. Das hat mir richtig, gut getan, ja.
Ja, nice. Mhm.
Leute, wird im Frühstücksfernsehen gefrühstückt?
Ich glaube, die haben so, doch schon. Ist so pseudomäßig haben die schon noch so einen kleinen Obstteller, da wird mal eine kleine Weintraube gesnackt und dann wird am Ende gesagt, jetzt haben wir richtig reingehauen hier alle zusammen. Ey, aber Jule, du hast noch keinen Song auf unsere Playlist. Stimmt. Ich kann nicht mehr gepackt sagen. Ich bin übelst getriggert von diesem Gepacktwort. Bitte trinkt jedes Mal ein, wenn ich gepackt sage. Was hast du draufgeworfen?
Also,
draufgetan.
Weil ich jetzt euch ein bisschen folge, das war, ist jetzt einfach Zufall. Ich wusste nicht, dass ihr in diese Richtung geht. Wir haben auch vorher keine Themen besprochen. Deswegen ist es jetzt ein gute Laune-Track. Ich finde, er könnte noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ich finde nicht, dass ein Künstler unbedingt politisch sein muss. Aber er könnte ein bisschen weniger sexistisch sein, auf jeden Fall. Aber ich packe jetzt mal Simba mit Angels Sippen drauf. Weil diese ganze Crew um Simba und Paschanim in Berlin, die versprühen für mich so einen Vibe, der eigentlich super angenehm ist. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr, hätte auch noch Airwaves schon Paschanim. Habt ihr das Video dazu gesehen?
Ja, Mann.
Von Paschanim. Airwaves?
Ja, genau.
Ja.
Und ich fand das so cool, endlich mal wieder eine Crew zu sehen, in der Frauen nicht so rumstehen, wo du die so, bei Yang Huan habe ich das immer, dass ich mir denke, die Frauen sind Accessoires für den, die passen alle so vom Bild rein, die sagen nicht viel, die sehen ganz nett aus und bei Airwaves hatte ich bei Paschanim das Gefühl, dass da einfach Girls dabei sind und die sind einfach eine Crew und das sind halt Männer und Frauen und die stehen zusammen, die jonglieren ein bisschen mit Bällen und reden vielleicht auch über Marken, aber es wird auch über den kaputten iPhone-Display gesprochen und das hat so eine Leichtigkeit
für mich. Sie reden über Marken, aber sie reden auch über das iPhone.
Ja, über den kaputten Display.
Ist es wirklich der Display?
Ja, das Display?
Cool. Ja, nee, ich dachte, du betonst das jetzt extra so, weil du klüger bist als wir.
Oh Gott.
So, ich habe mir da das Laptop genommen.
Ich habe das manchmal bei das Moment, dass ich das so sage. Dabei kann man das eh nicht immer verwenden. Aber ich denke mir immer so, oh mein Gott, ich sag was Schlaues, dabei verwende ich es immer
falsch. Heißt es das Moment?
Ja, es heißt in gewissen, aber man darf es halt sich nicht merken, es heißt nicht allgemein das Moment, sondern nur in bestimmten Situationen heißt es das Moment. Und,
ist es, wenn man sagen könnte, das Momentum?
Ja, ich glaube ja, aber es gibt auch da noch Ausnahmen, weil ich benutze es immer so und dann schreiben mir immer so Germanistikstudenten und sagen so, Jule, nein, das ist einfach falsch, sag einfach, also man darf immer der Moment sagen, deswegen macht es Sinn, wenn man es nicht verstanden hat, der Moment zu sagen und ich denke aber dann so, Academic Jewels, ich nehme mal das Moment und dann sagen immer Leute, nicht.
Ich finde auch geil, dass du sagst, es macht Sinn.
Leute, okay, ciao einfach. Ich nehme eine Gurke in den Mund.
Das hab ich mir ehrlicherweise, das ist so ein Spleen, den hat mir vis-à-vis aufgeballert, dass sie mir erzählt hat, dass sie das hasst, wenn jemand sagt, das macht Sinn.
Das hat Sinn.
Seitdem, nee, es ergibt Sinn.
Und es hat Sinn.
Also, ja, genau, beides. Genau. Und vis-à-vis hat halt zu mir gesagt, sie wird wahnsinnig, wenn jemand sagt, das macht Sinn. Und mich hat das vorher überhaupt nicht gestört. Ich wusste, es ist falsch, aber es hat mich einfach nicht gejuckt. Und seit sie mir das erzählt hat, bin ich so gefangen.
Vis-à-vis hat sich auch gestern das Viva Con Aqua-Logo von ihrer Schwester, die noch nicht so lange tätowiert, aufs Bein tätowieren lassen und war dabei live. Und was ich auch krass fand, wenn ich jetzt immer durch Kreuzberg laufe, gibt's Werbung oder beziehungsweise so digitale Anzeigetafeln, wo Vis-à-vis und Aminata Belli zu sehen sind für den Weißen Ring und sich dagegen häusliche Gewalt stark machen. Und das finde ich gerade in Zeiten von Corona, wo das nachweislich zunimmt, total gut und sichtbar in Berlin, dass man schnell weiß, Weißer Ring, wohin kann man sich wenden und dass sie dazu aufrufen, sich laut zu machen gegen häusliche Gewalt. Das ist auch schon ein bisschen schön, wenn man da langläuft und man sieht so seine Freundin da rumhängen. Ja. Ey, aber genau, dieses Video von Paschanim, da waren wir gerade, und das Display. Ich finde es auch ein sehr guter Song. Ich finde, der hat auch so ein bisschen, ist schon ein kleiner Anwärter auf so einen Sommerhit. Ja. Und bei Angels Sippen, ich habe den gestern wieder in einem Livestream gespielt. Und ich merke dann immer, wenn irgendwie so Lines kommen, an denen ich mich so stoße, dass ich mich dann aber trotzdem so ein bisschen unwohl fühle. Das nimmt halt in letzter Zeit zu. Das ist passiert aber auch manchmal, wenn ich SSIO spiele oder so, obwohl es jetzt da keine expliziten Sachen gibt, die mich irgendwie angreifen.
Darf ich dazu ganz kurz sagen, dass SSEO mal zu mir mitten in einem Interview gesagt hat, dass ich eine dumme Schlampe bin?
Ah, entschuldig. Oh.
Also, ich boykottiere SSEO voll. Gut, also dann ist er ja auch gekickt.
Aber was ich daran aber so wichtig finde, und das finde ich gerade bei einem jungen Simba oder Paschanim, die sind ja beide irgendwie Anfang 20 erst. Und ich weiß, was ich für eine gequirlte Scheiße Anfang 20 gesprochen habe.
Auf jeden Fall.
Oh Gott. Deswegen denke ich immer, es ist nice out zu callen. Und es ist nice zu sagen.
Oh Gott, was für Scheiße.
Es ist nice zu sagen, ey, stopp mal, erklär dich mal hier. Und dieser Track von Simba ist nice. Aber mir geht's auch so bei diesen Lines, wenn alles nur so, Frauen müssen verfügbar sein und sie will zu mir doch heute nein, bla bla bla. Junge, lass das einfach weg, weil du bist ein nicer Künstler und das brauchst du einfach nicht. Und ich glaube, das so ein bisschen zu konfrontieren damit ist nicer und trotzdem die Leute zu spielen, statt die so zu canceln. Und dann entdeckt er mit Anfang 20 schon, dass er ausgegrenzt wird, weil er dumme Scheiße labert, anstatt einfach zu sagen, okay, wir müssen das als Gesellschaft bei jungen Menschen aushalten, die können ja noch lernen, hoffen wir einfach, dass Simba das lernt.
Ja.
Ja. Ey, ich möchte Airwaves auch noch auf die Playlist packen, jetzt, wo wir schon drüber gesprochen haben, weil richtig guter Song.
Habt ihr den neuen Hafti-Song gehört? Morgenstern?
Ah, nee, habe ich noch nicht gehört. Wann kam der?
Ja, jetzt die Nacht erst.
Oh,
ich muss ehrlich sagen, aber ich habe mich irgendwie ein bisschen komisch gefühlt bei dem Song. Also natürlich ist immer wieder eine heftige Produktion von Besesien, aber ich weiß nicht, wir haben ja schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass es schon komisch ist, schon sehr, sehr explizit, wie über Gewalt gesprochen wird und so. Und ich finde, in dem Song ist es schon nochmal eine andere Form von extrem irgendwie. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dadurch unterstützt wird, dass der Beat auch so gewaltvoll klingt. Aber
gibt's da spezielle Lines? Weil ich habe es tatsächlich nur so durchgehört und mir ist jetzt nicht aufgefallen.
Kopfschuss ins Gesicht, Unterkiefer rutscht ins Gehirn. Plötzlich bist du blind und du schreist, was ist passiert? Also,
boah, okay, das ist heavy.
Ich weiß irgendwie nicht so ganz, wie alle wissen, mag ich Haftbefehl persönlich sehr gern und ich finde auch seine Mucke geil, ich pumpe die auch gern. Aber vor allem irgendwie in den letzten Tagen, vielleicht war es mir auch einfach zu viel Gewalt in meiner tatsächlichen echten Weltauffassung. Und dann hat das irgendwie nochmal mir ein bisschen zu viel gegeben. Weiß ich nicht. Aber irgendwie wünsche ich mir auch einfach mal so ein paar Hafti-Songs, wo er aggressiv über irgendwas anderes als Gewalt rappt.
Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so pauschal sagen kann, aber es dreht sich ja auch viel um Psyche, Depressionen und was Drogen mit einem machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch in gewisser Art und Weise so ein bisschen unsensibel für sowas wird, weil es einfach die Lebensrealität ist. Ja. Aber verstehe natürlich voll, wie sich das anhört. Und jetzt, wenn du es vorliest, hat es nochmal einen ganz anderen Charakter, als wenn ich es auf einem Besesien-Beat höre. So.
Voll.
Da bin ich viel sensibler dafür. Und ich frage mich die ganze Zeit noch, darüber haben wir schon gesprochen, warum gibt es Künstler, bei denen wir so viel durchgehen lassen?
Ja.
Und bei anderen nicht? Und darauf habe ich nicht so eine richtige Antwort.
Naja, das ist ja so ein bisschen wie die MC-Bomber-Sache, die wir letztens hatten. Danke übrigens, Jule, auch nochmal fürs Erwähnen im Podcast. Das hat mich sehr gefreut, dass du dich da so offen solidarisiert hast. Auf jeden Fall, wer es nicht mitbekommen hat, Bomber hat bei mir so ein bisschen rumgetrollt. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte weder Bombers Musik tatsächlich auf dem Schirm, noch hatte ich ihn als Person auf Instagram irgendwie auf dem Schirm. Und habe mich dann halt mal damit beschäftigt, dass natürlich nicht nur seine Sexe. Und habe mich dann mal damit beschäftigt, dass nicht nur seine Texte sexistisch sind, sondern halt auch, immer wenn es ernst wird, kommt Uschis Arschloch ins Bild. Ich kann es einfach nicht glauben, mal.
Die frisst jetzt halt mein Porridge.
Oh, yeah. auf jeden Fall, ist er halt einfach übelst krass sexistisch so. Und halt auch auf seinem Instagram, zum Beispiel ist er auch in Indien und grapscht seiner Freundin an den Arsch. Es sieht irgendwie von außen so aus, als wäre das halt irgendwie eine fremde Person. Und er sagt so, so macht man das hier in Indien. Also so richtig niederträchtig, so richtig ekelhaft. Und dass auch diese Rap-Community ihm das so lange hat durchgehen lassen, vor allem auch so eine linke Bubble ihm das hat durchgehen lassen. Ich meine, der Chefredakteur von Das Wetter hat, Sascha, der hat auch mal einen Artikel, ich weiß nicht, ob das für einen Spiegel war oder die Zeit oder ich weiß es nicht mehr genau, einen übelsten Artikel auch über MC Bomber geschrieben, dass das voll der supportbare Künstler ist, weil das halt irgendwie so ein, ja, halt irgendwie so einen gesellschaftskritischen Beigeschmack hat, aber irgendwie nicht. Also wir dürfen halt bei Künstlern, die halt irgendwie weiß sind und vermeintlich behütet aufgewachsen sind und aus so einem Akademiker-Umfeld kommen, nicht davon ausgehen, dass das keine SexistInnen sind.
Ich glaube, bei ihm ist das auch schlimmer geworden. Ihm sind dann irgendwann die guten Themen ausgegangen und dann ging es irgendwie bergab und mit den Drogen bergauf. Und auf jeden Fall hat das, glaube ich, jetzt noch mal ein bisschen die Leute wachgerüttelt, was da auch passiert ist in deiner Kommentarspalte und dass sich viele Leute dazu geäußert haben.
Ganz kurz zurück zu Haftbefehl. Ich habe da neulich über genau diese Sache, als so der erste Track rauskam, mit Mauli und Steiger drüber gesprochen. Und die haben so ein bisschen die Erklärung gehabt, weil ich so meinte, ey, diese ganzen woken Leute, man hat sich irgendwie drauf geeinigt, dass Haftbefehl ist irgendwie cool einfach. Und ich verstehe nicht, warum der so kritiklos abgefeiert wird, eigentlich von der ganzen Szene. Also der Haftbefehl ist ja wirklich so das Bindeglied von alle auf der Straße feiern den oder die meisten und aber auch so Hip-Hop-Journalisten, Journalistinnen, alle Menschen, wo du sonst auch denkst, boah, das sind Leute, die sonst mit der Lupe dastehen und echt kritisch sind, was ich auch wichtig und richtig finde. Aber bei Haftbefehl wird dieser Maßstab nicht angesetzt. Und Steiger hat dazu gesagt, und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass Haftbefehl halt schon noch mal in einer anderen Weise so viel für die Gesellschaft getan hat und so viel für die Straße getan hat, dass Leute ihm das nicht vergessen. Und das bedeutet nicht, dass man ihm alles verzeiht, aber man vergisst ihm auch nicht, was er so alles schon getan hat. Und das fand ich eigentlich ich habe damit so ein bisschen meinen Frieden machen können, weil ich mir dachte, okay, das ist einfach so, das Haftbefehl. Und das betrifft mich nicht so sehr, weil ich nicht irgendwie Migrationshintergrund habe. Aber für Leute, die Migrationshintergrund haben, für die ist der einfach die Galionsfigur mit, ey, der hat einen Teil von uns einfach mit hochgezogen, groß gemacht und hat da was etabliert. Stimmt. Und deswegen, ich finde, das legitimiert jetzt keinen Sexismus oder Gewalt oder so, aber das stimmt natürlich, dass man dann da vielleicht noch ein bisschen eher verzeiht oder dieses Abfeiern noch ein bisschen mehr hat, weil er halt schon was geleistet hat.
Ja, voll. Ja. Ich bin auch total kritisch. Wir alle wissen, dass Haftbefehl in einem Song, den wir alle lieben, die Rutschel-Theorie anspricht.
Ja.
Die ja eine antisemitische Verschwörungstheorie ist, was absolut nicht okay ist. Aber, also aus meiner Sicht zumindest, ne? Im Prinzip, ja, naja, wir müssen jetzt nicht ins Thema Verschwörungstheorien rein, das haben wir jetzt schon genug gehabt. Aber ich finde, da kommt nochmal eine andere Ebene dazu, nämlich, dass viele von uns ja Haftbefehl auch schon persönlich begegnet sind und halt wissen, dass das zumindest so habe ich es erfahren, ein ziemlich korrekter Typ ist. Ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie er in seinem Privatleben mit Frauen umgeht, so. Oder Frauen umgegangen ist in seiner Vergangenheit. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, in welcher Form er ein krimineller Mensch war oder nicht. Ob das jetzt über das hinausgeht, was in der Musik stattfindet oder viel weniger ist als das, was in der Musik stattfindet, wissen wir alles nicht. Aber ich glaube, das kommt irgendwie alles nochmal zusammen und dann irgendwie vielleicht auch so ein bisschen so ein kleines bisschen Urvertrauen in sein Alter. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der wird nicht viel jünger sein als ein Savasch oder so. Und Savasch ist ja auch schon alte Schule Deutschland, sag ich mal.
Ich weiß gar nicht, wie alt er ist.
Na, schau mal
auf
nach.
Jeden Fall hat letztens seine Frau ja einen ganz tollen Liebespost für ihn gedroppt.
Oh.
Sehr, sehr ernst gemeint, wie viel Zeit und Arbeit und Kreativität in dieses Album gesteckt hat.
Also Haftbefehl ist 34, Leute. So alt ist er noch gar nicht.
Was?
Mhm.
Boah, Alter, krass. Ja. Er sieht auf jeden Fall älter aus.
Juli, ich möchte eigentlich, jetzt geht die Sendung schon so lang, aber ich wollte irgendwie auch noch ein bisschen was über dich hinter den Kulissen erfahren.
Das stimmt.
Ich erinnere mich nämlich daran, dass ich sehr neidisch war, als du dich um die Weihnachtszeit herum durch einen Christbaum ein Zäunungsgerät durchgeschmissen hast.
Mhm.
Und selber dann in einem Baumnetz, in so einem Baumnetz drin warst und dabei irgendwie in dem Rahmen verkündet hast, dass du mit Charlotte Roach Alforno GmbH oder
Alforno Media GmbH
Alforno Media gegründet hast und man hört ja auch immer, dass du da bei dem Podcast, bei dem Beziehungspodcast der beiden am Start warst und ich wollte wissen, wie ist das denn dazu gekommen? Hast du da schon oft öffentlich drüber gesprochen und ich habe es nicht gecheckt?
Nee, ich glaube, ich habe da sogar noch nie so richtig drüber gesprochen, weil ich ja bis Ende des Jahres auch beim Neo-Magazin angestellt war und Jan und Charlotte jetzt ja nicht die Besties sind in der Medienbranche und deswegen ging es war so ein flüssiger Übergang, aber es war klar, das Neo-Magazin hört auf und mir war immer klar, ich war in Köln nicht so super glücklich, ich mag Köln einfach nicht so als Stadt. Oder habe mich da nicht so wohl gefühlt.
Darf ich mal fragen, du hast da als Künstlerbetreuerin gearbeitet, oder?
Ich
war ja einmal mit Tritti da beim Magazin, aber da warst du noch nicht da.
Nee, das war davor, da genau. Beim zweiten Mal war ich, also als Trettmann jetzt im Dings da war, da war ich da. Da habe ich ihn auch ganz lange gesehen.
Da war ich, glaube ich, nicht da.
Ah, okay. Ja, der war im Dezember nochmal da. Zu Stolpersteine hat er doch da live nochmal.
Ah, okay. Nee, da war, ja.
Naja, also ich mache da, genau, ich habe da die ein bisschen so rechtlichen Sachen gemacht, also Bildrechte und so einen ganzen Shit, weil ich ja auch mal irgendwann in meinem Leben noch Jura studiert habe. Und dann habe ich aber vor allem die Gäste da gemacht, also die Talk-Gäste, den Gästetalk geschrieben, ausgesucht, wer passen könnte, die Leute betreut vor Ort und ja, also hauptsächlich halt Recherche. War eigentlich ein sehr, sehr geiler Job, weil man den ganzen Tag Bücher lesen und Filme gucken konnte und so, weil man sich ja so über die Gäste informieren musste und ich habe dann Jan praktisch so Fragen geschrieben, was könnte interessant sein an den Leuten, was könnte er für Fragen stellen und so. Genau, und dann war da aber irgendwann klar, das ist jetzt vorbei und ich habe das so ein bisschen als Anlass genommen zu sagen, okay, ich möchte nicht irgendwie eine Zeit in Köln überbrücken, bis was Neues kommt vom Neo-Magazin, sondern ich möchte direkt wieder nach Berlin und ja, hatte hier eigentlich zwei andere Jobs, die ich machen wollte und dann kam aber Charlotte auf mich zu und ich war schon eh davor mit ihr befreundet, aber wir haben immer so ein bisschen, glaube ich, beide gedacht, man müsste mal was ändern und es gibt so wenig, also diese Medienwelt ist ja schon sehr in den Entscheidungspositionen sehr männerdominiert. Das sind immer dann so diese Zahlen, dass man sagt, ja, wir haben 50% Frauenquote. Ja, aber ihr habt halt 50% Frauen, die am Empfang sitzen, eure Rechnungen schreiben und halt nicht entscheiden, wie die Inhalte sind. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich weiblichere Inhalte. Wir wollen, und damit meine ich nicht diese rosa Six-Welt oder so oder Shopping-Queen-Welt, sondern wirklich einfach Themen, die emotionaler sind. Und das ist gar kein weibliches Attribut, aber das gibt's nicht, weil oft Männer dazu neigen, solche Themen nicht reinzunehmen. Und dann haben wir gesagt, okay, wieso nicht selbst was starten? Und dann habe ich die, ich war die Produzentin von Pardiologie, genau, dem Podcast. Und dann haben wir angefangen, einfach so unser Unternehmen aufzubauen. Es ist ein Höllenstress, eine GmbH zu gründen. Und es gibt in Deutschland 4% der Gründungen sind rein weiblich. Also daran sieht man schon, okay, es sind immer Männer irgendwie involviert. Und wir haben gedacht, nee, wir machen das alles ohne. haben uns wirklich eine Steuerberaterin gesucht, Produzentinnen gesucht und
habt ihr auch eine Notarin, die euch 4 Stunden lang euren Vertrag vorgelesen hat?
Da mussten wir einen Notar nehmen, das war echt schade. Wir haben sehr lange gesucht, aber wir brauchten einen, der auch so ein bisschen auf uns eingeht. Wir haben auch einen weiblichen GmbH-Vertrag gemacht und so und haben da alles geändert, weil das ist in Deutschland auch zum Beispiel männlich einfach, dass da Geschäftsführer steht, die Geschäftsführer bla bla bla. Und haben dann den Notar einfach nochmal einen Tag länger gebucht und dass der diesen kompletten Vertrag umschreibt und überall Weiblichkeitsform draus macht, weil es bei uns ja rein weiblich ist. Naja, das war dann irgendwann jetzt durch und jetzt sind wir gerade an neuen Projekten dran und es ist total spannend und es zeigt sich total in der Arbeit, wenn wir mit Unternehmen sprechen, wenn wir so in die Konzeption gehen, dass es total richtig ist, diese Richtung einzuschlagen und darauf zu gehen, weil die Leute das schon sehen wollen. Und das merke ich jetzt so bei der Konzeption von neuen Projekten, dass es einfach cooler ist. Also es fühlt sich für mich cooler an, mit Frauen zusammenzuarbeiten und alle so gegenseitig hochzuziehen und durchzulassen. Und das, was du vorhin meintest mit, was kann man tun, um vielleicht als privilegierte Person andere Menschen, so das, was du, diese Vorstellungsgesprächssituation, die du genannt hast mit dem, dass man dann fragt, wie viele Leute habt ihr denn noch eingestellt, die nicht so aussehen wie ich und so. Ja. Und das machen wir so ein bisschen mit Frauen, dass wir halt, eigentlich haben wir so ein bisschen die Pressemitteilung, die es ja sonst immer gegen Frauen gab, nämlich dieses, ja, es gab einfach sehr viele qualifizierte Frauen, aber es gab leider in der Qualifikation dann doch, haben wir uns dann doch für einen Mann entschieden, weil es in der Qualifikation niemand gab. Und so rum machen wir es eigentlich mit Frauen, dass wir sagen, wir würden sehr gern Männer einstellen, aber wenn Frauen qualifizierter sind, können wir halt leider nichts machen, dann können wir ja nur Frauen einstellen.
Nice. Großartig.
Cool, und wann wird man was Neues sehen von euch? Gibt es da schon?
Ja, relativ bald. Ich kann leider noch nicht mehr dazu sagen, aber es ist gerade in der Mache und relativ in den Endzügen. Cool.
Ich hasse, wenn jemand Gurke isst übrigens.
Ja?
Das ist mein Pet-Peeve, das macht mich wahnsinnig.
Oh, scheiße.
Ich finde, Gurke geht voll, aber Karotte ist halt die Hölle.
Ich finde das gleiche Stufe.
Ey, ich habe die Karotte direkt wieder in ihren Pott wirft.
Ich habe eine Frage an euch beide. Würdet ihr lieber, also erstmal herzlichen Glückwunsch zur Gründung, Jule. Ich weiß, das ist ein riesengroßer Schritt. Ich finde es übelst geil, dass du das machst. Würdet ihr lieber damit leben, dass all eure Gedanken zu jedem Zeitpunkt über eurem Kopf in Schriftform stehen und ihr das nicht verdecken könnt?
Für alle oder lesbar?
Für alle lesbar. Oder würdet ihr lieber, dass alles, was ihr immer tut, livestreambar wäre?
Auf jeden Fall livestreambar.
Ja. Same, ich habe kranke Gedanken.
Ich habe auch mehr kranke Gedanken, als dass ich kranke Ausführungen habe.
Weil Ausführungen, das ist ja dann eher so, weiß nicht, man popelt oder
ja, aber Sex?
Kackt in den Wald oder so. Und dann denkt man, ja, okay, passiert so. Aber diese Gedankenwelt, die muss auf jeden Fall verborgen bleiben. Ich meine, das ist jetzt eh vorbei, wenn wir jetzt, wir sind ja alle nano-gechippt mittlerweile. Und es wird bald alles öffentlich gemacht, was wir denken. Aber auf jeden Fall livestreambar.
Wie ist es bei dir, Helene?
Ich habe mich da noch nicht entschieden, aber eure Argumentation ergibt total Sinn. Ich weiß gar nicht, es macht mich gerade ein bisschen. Fuck. Ja, ich glaube auch, weil ich habe manchmal so mit so.
Guck mal, alleine du gehst irgendwo wohin und du siehst irgendjemanden oder weiß nicht, irgendein Promi und du hast irgendwelche sexuellen Fantasien oder so. So richtig weirde Sex-Dreams oder so. Und dann denkst du am Tag nochmal drüber nach, so, oh Gott, bitte, was ging da gerade ab? Und dann sehen alle das um dich rum. Das ist ja furchtbar.
Ja, oder. Also wirklich oder, worst ja, case. Da hast du recht. Oder man hat ja auch manchmal so richtig krude Gedanken, so irgendwelche komischen Gewaltgedanken oder sexualisierte Gedanken mit Menschen, die man überhaupt nicht, also so gar nicht.
Ja.
Aber ich frage mich halt, wenn wir das normalisieren würden in der Gesellschaft. Okay, ich stelle die Frage anders. Würdet ihr lieber wollen, dass das mit den Gedanken für alle so ist? Also, dass alle die Gedanken von allen lesen können? Weil dann wüssten wir ja von allen, dass alle kranke Gedanken haben. Auch nicht?
Nee.
Nee, irgendwie nicht, weil ich habe das Gefühl, dass man dann die Gedanken beschränkt. Also ich weiß nicht, ob dann alle noch so frei sind in ihren Gedanken, wenn man wüsste, man, also das ist ja was sehr, sehr Persönliches.
Aber Gedanken kann man ja eh nicht wegschieben. Mit allen teilen. Je mehr man versucht, einen Gedanken wegzuschieben, desto stärker wird er ja.
Naja, ich glaube auch für die Zwischenmenschlichkeit ist es schwierig, wenn du immer weißt, was alle anderen gerade denken.
Ja, hast schon recht.
Außerdem, ich mag auch so eine gewisse Romantik. Aber es ist eine geile Frage. Also ich finde es manchmal gut, naiv zu sein und sich zu überlegen, dass andere nicht so schlimme Gedanken haben oder dass andere das jetzt nicht denken, sondern dass es einfach, und wenn es nur in den Köpfen stattfindet, für mich nicht sichtbar ist. Weil ich glaube, dass Gewalt, Sex, Rassismus, all diese großen Felder, wo du irgendwie, ich glaube, dass es in uns allen drin ist. Und ich will das aber, also ich möchte eher, dass die Leute lernen, ihre Gedanken nicht auszusprechen. Natürlich ist es am besten, wenn sie die Gedanken gar nicht haben, aber wenn sie lernen, das schon mal nicht zu zeigen und liebevoll miteinander umzugehen, dann glaube ich, transferiert sich das irgendwann in die Gedanken, so ein Verhalten. Und ich glaube, ich wäre richtig depressiv, wenn ich sehen würde, was Leute alles denken und wie die so sind zueinander.
Ich auch. Fuck ja, Mann, ihr habt mich überzeugt. Okay, also wir nehmen Lösung 2. Deal.
Nicht. Ja, doch, genau. Ich glaube, es wäre halt irgendwie nice für so für Psychotherapie oder so. Es gibt ja viele Ansätze, wo man versucht, Gedanken auszutauschen, indem man sie immer wieder neu denkt und immer wieder positiv anderen Gedanken zuordnet und so. Ich glaube, für die Arbeit wäre es cool. Ich habe mir auch schon immer gewünscht, dass Ärzte mal meinen Schmerz spüren können oder schneller analysieren können. Also ich meine, was für eine krasse Last würde auf jedem Arzt liegen, wenn er ständig so den Pain aller Kunden da hätte. Aber,
Scheiße.
Ey, apropos Schmerz, ich muss ganz kurz eine Geschichte in 3 Akten loswerden. Und zwar in meinem Garten, in meinem Hinterhof in Berlin. Wir wohnen in so einem eingeschlossenen Hof. Ergab sich folgende Situation. Eines Tages vor einer Woche gucke ich aus dem Fenster und da ist ein kleines Mädchen und das pustet einen toten Vogel an. Und ist sehr bemüht, den irgendwie wieder zusammenzubasteln. Und dann kommt die Mutter und reißt das Kind so weg und ich habe halt ein Fernglas. Und habe dann geguckt, was mit dem Vogel los ist und dem fehlte halt ein Kopf.
Oh Gott.
Also richtig, der war richtig ausgehöhlt. So,
dem das fehlte ist, ein Kopf, mag ich ja auch.
das ist Part 1. Einen Tag später gehe ich den Müll rausbringen und sehe einen weiteren Vogel im Gras sitzen und dachte, er ist verletzt. Und gehe dahin und werde dabei von Raben attackiert.
Leute, oh Gott.
Ja, warte ganz kurz. Einen Tag später sehe ich wieder aus dem Fenster, wie ein Mann bei uns im Garten sitzt und wieder extrem krass von Raben attackiert wird und die ihn auch in den Kopf tickern. Und dann sind die Leute wirklich nur noch bewaffnet mit Helmen und Besen bei uns in den Hof gegangen, weil die Krähenraben, die Menschen hier angreifen. Und dann schließt sich für mich alles zusammen. Also A, haben sie den Vogel enthauptet, ich bin mir sicher. B, ist es der Vogel, der im Gras saß, eine Babykrähe gewesen, die in den ersten Wochen noch nicht fähig ist, sich so auf Bäumen zu halten und von Eltern beschützt wird. Und deshalb die super krass aggressiv sind. Und ich habe mich jetzt lange damit beschäftigt, weil das auch so ein bisschen mein Wissenschaftsfakt ist. Aber erzähl mal, was wolltest du gerade sagen? Dir liegt irgendwas auf dem Herzen.
Es passiert gerade in Berlin irgendwas extrem Eigenartiges. Und mein Freund und ich forschen daran schon länger, weil Aurel Merz hat es vor ein paar Wochen mal in seine Insta-Story gepackt und meinte, ich sehe extrem viele enthauptete Tiere. Ich habe neulich eine Krähe gesehen, die sich eine komplett hohle Ratte über ihren Körper gestülpt hat und die gegessen hat.
Aber warte mal, das ist nicht schlimm, das ist gut.
Ja, aber dann hat es angefangen, also bei uns in der Gegend ist es mit den Tauben und zwar nicht aus Essensgründen, weil wir haben am Anfang gedacht, okay, die Krähen, und es sind nur Krähen, es sind keine Raben, wir haben bis jetzt nur Krähen gesehen, die das machen. Am Anfang war die Theorie, dass die einfach nicht genug zu essen haben, weil die Menschen draußen nicht mehr so viel rumliegen lassen, weil die nicht mehr so viel draußen sind. Aber in unserer Straße lagen so alle 10 Meter enthauptete Tauben, wo das Fleisch aber noch dran war. Das heißt, die töten nicht aus Essensgründen, sondern aus irgendeinem anderen Grund. Und diesen Grund, den versuchen wir seitdem rauszufinden, weil die hyper aggressiv sind. Ich habe das auf dem Balkon, dass die inzwischen einfach so ganze Mülltüten so auseinander machen. Das haben die vorher mal so verhalten gemacht, aber die sind wild und wenn du die Türe aufmachst, fliegen die nicht weg, sondern die schauen dich an und sind einfach, als hätten die irgendwie was bekommen, was die so...
Was willst du?
Wirklich so voll so, hast du gesehen, wie fucking spitz mein Schnabel ist? Ich steche dir damit die scheiß Augen aus, lass mich jetzt mit deinem Müll alleine. Ciao.
Aber warte mal ganz kurz. Ja, okay. Ich will mal ganz kurz einen kurzen Dialogausschnitt wiederholen. Jule sagt... Die stülpen sich einen leeren Taubenkörper über den eigenen Körper und Josi sagt, ja, das ist ganz normal.
Okay, und hier kommen wir jetzt zu unserem Wissenschaftsfakt.
Ja.
Kurioses aus der Wissenschaft, aka X-Faktor, das Unfassbare.
Also die Krähen, die übrigens auch einen krassen, Mann, jetzt finde ich gerade den Namen nicht, aber die heißen irgendwie was mit Corona, was ich schon krass finde.
Scheiße!
Und diese Aasgeier, ich muss gleich nochmal.
Das ist einfach deren Zeit. Das ist jetzt deren Moment einfach.
Time of their life.
Vielleicht könnt ihr das nebenbei noch googeln. Auf jeden Fall ist es so, dass Krähen zu 97% die Tiere sind, die uns Großstädter vom Aas befreien. Und das ist auch der Grund, also wir leben ja mit super vielen Tieren eigentlich hier im Einklang, auch in der Großstadt. Und dass wir nicht so viele Tierkadaver sehen, ist einfach den scheiß Krähen zu verdanken. Und es ist genau wie du sagst, die krallen sich vor allem Ratten und aßen die bis zum Get-No auf. Und das ist total wichtig für ein ökologisches Gleichgewicht, dass Krähen nämlich genau sich kleine Ratten anziehen und damit wegfliegen und die aufessen. Und die sind gerade in der Brutzeit, weshalb die super aggressiv sind auf Nahrungssuche und auf Gegner, also zum Beispiel Tauben. Und die wohnen gerade auf so engem Raum zusammen, dass sie sich bekriegen müssen, weil die gerade 2 Monate ungefähr brüten. Also und die kleinen Krähen, die sind halt ewig nicht in der Lage, sich irgendwie auf dem Baum zu halten. Deshalb hocken die im Gras und da sind die Krähen super aggressiv. Und wie Helene mir letztens auch schon gesagt hat, sind die extrem klug. Man hat Experimente gemacht, wo Krähen 3 Karten vorgelegt bekommen haben und 2 davon hatten halt die gleichen Formen drauf. Mhm. Und die Krähen haben halt rausgefunden, welche beiden Karten das sind, haben dann halt was zu essen bekommen. Und das sind ja kognitive Fähigkeiten, die man sonst eher Menschen oder Affen zuschreibt. Und zum Beispiel können Krähen auch, wenn sie irgendwas trinken wollen und der Wasserstand ist zu niedrig, werfen die da Sachen rein, damit sich der Wasserstand erhöht oder legen Nüsse auf die Straße oder so.
Ja, das ist so ein Werkzeug, so ein Werkzeug benutzen und sich machen Skill, den so tatsächlich sogar Affen auch teilweise gar nicht haben. Also die sind uns kognitiv
voll
am nächsten.
Deshalb, die machen aus deinem Müll so einen Transformer und zerstören euren Garten. Ich war wirklich, ich bin ja der übelst größte Dr. Doolittle ever. Aber als sie mich zum dritten Mal richtig attackiert haben und ich 3 Tage den Müll nicht rausgebracht habe, weil ich Todesangst hatte, weil die sich auf mich gestürzt haben, musste ich dafür auch eine Lösung finden.
Aber was sich jetzt für mich noch nicht erklärt, ist, dass ich das vorher nie gesehen habe. Und also, dass ich, was bei uns auf der Straße passiert ist, ist nicht nur Tauben ohne Kopf, sondern Tauben ohne Herz. Und
Alter, das
diese
ist
Taube
so, das
liegt halt
so
komplett.
Diabolisch.
Die Taube liegt komplett als Ganzes. Du denkst, sie lebt noch. Und dann drehst du die so um und siehst halt, dass aus ihrer Brust einfach nur das Herz rausgerissen ist. Und da ist so ein Loch drin einfach. Da ist einfach ein Loch drin.
Ja, okay.
Und das erklärt sich für mich nun. Also vielleicht ist es mir die letzten Jahre nicht so aufgefallen. Oder die machen das jetzt freier, weil nicht mehr so viele Menschen unterwegs sind. I don't know. Aber ich finde, dieses Jahr ist es richtig krass. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass die sich dieses Jahr einfach besser vermehren. Also du hast ja gerade eigentlich die ganze Universalerklärung für dieses ganz komplett eigenartige Verhalten in alle Richtungen gebracht. Danke einfach.
Ja.
Ich kann das einfach nicht glauben, mit dem Herz rausreißen. Das klingt ja schon, also das ist ja nicht mehr nur, ich will mich schützen und bringe etwas anderes um, sondern Herz rausreißen klingt für mich richtig wie Boshaftigkeit. Aber vielleicht ist das so, vielleicht, also du sagst,
ja, ein bisschen wie der Rackelhahn.
Enthauptet und Herz raus, sagst du? Beides?
Nee, entweder enthauptet oder Herz raus.
Das ist dann vielleicht so ein bisschen so, so Safety-mäßig, so von wegen, oh, jetzt wenn ich dem Vogel jetzt nur
das Bein
den Hals durchgepickt habe, vielleicht ist er noch nicht tot genug. Alter, das ist so, aber dass eine Krähe auch weiß, wo ein Taubenherz ist?
Ja.
Die sind auf jeden Fall extrem intelligent und bei mir im Garten sind es die Aaskrähen und die heißen Corvus coronae. Corona.
Wow.
Digga.
Das ist echt crazy. Das war mein Wissenschaftsfakt.
Boah, danke einfach.
Scheiße, Leute, das, ich kann das einfach überhaupt nicht glauben. Ich weiß gar nicht, wie ich mich den ganzen Tag davon erholen soll. Aber ich muss
aber
sagen,
das Gute ist, es lässt jetzt langsam nach. Die sind, werden jetzt gechillter, weil die kleinen Krähenbabys Assis jetzt bald fliegen können.
Wie sehr kann man seine Kinder lieben, Alter? Wirklich.
Ich reiß dein Herz aus für dich.
Ganz ehrlich, dieses Rabeneltern Synonym, was man ja auch benutzt, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil die hätten ihr Leben gegeben für dieses scheiß Babykrähe. Oh Mann, ich liebe ja alle Tiere, aber die haben echt mit meiner Liebe gespielt. Die haben es richtig strapaziert. Und dann sind ständig Spinnen in meiner Wohnung und seilen sich nachts ab und krabbeln meine Arme lang. Und
ich liebe Tiere auch so sehr. Ich schaue mir immer deine Videos an, wenn du da, als du da auf dem Streichelzoo oder was das war, warst. Ciao, ich bin gestorben und jetzt kommen hier.
Da
so
habe ich
ja
ein Praktikum als Tierpflegertag gemacht. Das war nicht ein Streichelzoo.
Ja, okay, sorry.
Ich war Tierpfleger for one day.
Ja, cool, schaltet auch das nächste Mal wieder ein.
Ja, aber ich würde sagen, ein bisschen Musik müssen wir schon noch auf die Playlist tun. Was ist das richtige Verb dafür?
Legen.
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 Packen willst du nicht sagen?
Nee, kann ich nicht mehr.
Okay, hauen.
Hauen.
Hauen klingt so Wannabe-Rap.
Vielleicht bräuchte unsere Playlist einen anderen Namen, damit man dafür ein anderes Verb finden kann. Hm. So, weiß ich, es gibt ja so Playlists, die heißen irgendwie die Grills und dann kann man Songs darauf legen.
Das ist unser
legen.
Garten und wir gießen unseren Garten. Wir wässern.
Pflanzen.
Wir wässern jetzt unseren Garten.
Oh Mann, das ist echt einfach zu, das ist mir zu romantisch.
Okay. Josi, wir wässern jetzt den Garten. Ich wässere den Garten jetzt mit I wish I would know
oh,
how
nö,
it feels
wirklich?
To be. Oh mein Gott, das ist der längste Titel der Welt, Alter. I wish I knew how it would feel to be free von Nina Simone. Möchte ich auf der Playlist haben, eben auch As I Said, Black Power und wunderschöner Song und auch eine sehr wichtige Person in der Musikgeschichte, natürlich auch zu trillionenfachst gesampelt im Hip-Hop und liebt die Musik ganz doll. Auch wenn ich den Dokumentarfilm gesehen habe und sie ja doch eine sehr streitbare Person ist, wenn es so um verschiedene Dinge geht, die ich jetzt nicht weiter evaluieren möchte.
Also ich packe noch Mina, ziehst du mit in der Live-Berlin-Version drauf, weil Fatoni da diese Zeile hat, wenn wir Masken tragen, haben wir später keinen Gesichtsverlust. Und ich finde die jetzt in dieser Zeit nochmal so anders wichtig, diese Line. Und er hat die natürlich gar nicht dafür geschrieben, aber es ist eh auch mit Texter und so. Und Edgar Wasser ist da auch mit drauf. Finde ich einen ultra nice Track, geht sieben belastende Minuten, aber es ist halt geil.
Und Mina
der
ist
ja
auch
schon von 2015 oder so, der Song, würde ich sagen. Ich fand den unheimlich schön. Ich glaube, da gab es, es ist doch ein Song, der mit drei verschiedenen Rap-Acts entstanden ist.
Mhm,
einmal
genau. Texter.
Ich glaube, mit Fatoni, dann mit Curly oder so noch. Auf jeden Fall richtig, richtig toll. Ich bin auch richtig großer Mine-Fan.
Ja.
Ja, dann nehme ich noch einen Track von vom Erotic Toy, also Kollektiv. Ich wollte jetzt nicht sagen Sampler, aber ich finde es so schön und das ist für mich auch so Hip-Hop, wenn sich so Sampler ergeben aus Kollektiven, wo, weiß ich, dann 5, 6 Leute auf einem Track sind, so richtige Posse-Tracks. Mhm. Und das ist einer davon und der heißt Original, ist auch gerade rausgekommen und ich finde, die Leute von Erotic Toy, die sind so Bremer Jungs, die, jeder bringt da irgendwie was anderes Krasses mit. Rap und Flow technisch. Richtig gut. Title hat letztens auch so einen Song mit Lady Bitch Ray gemacht. Pussy Juice hieß der Song. Und der ist auch, glaube ich, so ein bisschen untergegangen. Und ich habe den nicht so richtig verstanden. Jetzt lese ich aber gerade das letzte Buch von Lady Bitch Ray. Und jetzt wird mir irgendwie alles plötzlich so klar. Ich möchte noch einen Vorschlag machen, Helene. Weil es ist echt schon sehr viel Zeit vergangen. Ich muss nämlich auch gleich los. Ich wollte aber vorschlagen, Jule, wir haben so ein Homegirls-Freunde-Buch, wo wir eigentlich alle Gäste eintragen
stimmt,
lassen.
Ja.
Und ich wollte gerade vorschlagen, entweder wir machen nur ein paar Fragen oder wir lagern das mal aus als extra Instagram-Format und zeichnen das schnell separat auf.
Ja, können wir auch machen. Ich möchte noch einen Song auf die Playlist legen, ganz schnell. UNITY von Queen Latifah. Liebe sie dolle. Oder Josi, was wir auch machen können, ist, dass du jetzt einfach gehst und ich das schnell mit Jule mache.
Können wir auch machen. Dann verabschiede ich mich schon mal aus der Runde.
Das war sehr schön.
Es war wirklich übel schön. Vielen Dank, dass du da warst und vor allen Dingen so super spontan. Und
voll.
Ich finde es auch, ich finde es einfach sehr rap, dass du dir während des Podcasts früh um 10 einfach 3 E-Zigaretten reinknallst, während du den ältesten Parmesan der Welt isst und so. Das ist, nee, ich finde es richtig kredibil. Ich finde es super. Möchte auch dein Twitter-Account nochmal den Leuten ans Herz legen. Ich bin selber nicht bei Twitter, aber trotzdem kriege ich mit, was du da postest. Gut, Leute, dann viel Spaß beim Freundebuch und ich mache mich hier einfach im Hintergrund noch ein bisschen fertig. Ihr könnt Uschi ihr nochmal ins Arschloch gucken, wenn sie hier vorbeiläuft gleich.
Tschüssi. Einfach nochmal für die Liebe. Tschüss, Josi. Also, liebe Joli.
Joli.
Josi, aber... Achso, jetzt ist sie... Okay, jetzt hat sie die... Okay.
Okay.
So, liebe Jule, wir bestücken jetzt unser Freundebuch. Ich zeige dir schnell ein Foto davon, damit du weißt, wie das aussieht.
Oh, wie cool.
Das haben wir tatsächlich drucken lassen. Das liegt bei unserer lieben Shirin, die das jetzt gleich abschreibt von dem, was wir hier jetzt diktieren werden. Also, okay. Liebe Jule, dein Name?
Juliane Barbara Wieler.
Love it. Wohnort?
Berlin.
Beruf?
Moderatorin.
Das wollte ich mal werden.
Gerichtsmedizinerin wollte ich sehr lange werden.
Nice. Und bei Beruf, du bist ja auch Produzentin und du bist ja so viele mehr Dinge.
Aber es ist immer so, ich finde es immer so komisch, wenn man so 30 Jobbezeichnungen hat. Wobei, wir haben das halt alle. Aber es ist so komisch, ja, dann immer Podcasterin, Moderatorin, Redakteurin, Produzentin.
Ja. Aber Produzentin ist so das Top-Notch-Ding, deswegen das muss auf jeden Fall mit drauf.
Okay.
Das würde ich meinem 15-jährigen Ich heute sagen.
Es kommt eine Zeit, wo dich deine Hormone nicht so sehr übermannen wollen und es dir besser geht.
Wie übermannen finde ich auch geil in dem Hormon-Kontext.
Ja.
Mein tollstes Erlebnis.
Boah, ist das eine schwere Frage, ey.
Es muss auch nicht das Allertollste sein. Eines der tollsten kannst du machen.
Erster Schnee. Da war ich 4. Erster Schnee, als der Schnee runterkam und die ganze Straße und ich plötzlich gemerkt habe, dass die Welt leise sein kann und leise klingen kann. Der erste Schnee war das tollste Erlebnis.
Daran erinnerst du dich?
Das ist ja, oder mit 5 oder so, vielleicht auch. Also
krass,
so.
Das ist ja so schön, Alter. Deine Lieblingsrapperin oder dein Lieblingsrapper?
KK.
Nice. Das würde ich gerne können.
Rechnen.
Dann musst du hier dein Lieblingstier zeichnen. Das musst du bitte nachholen und fotografieren und schicken.
Okay.
Was ist denn dein Lieblingstier?
Giraffe. War es schon immer.
Geil. Mein größter Wunsch?
In der Welt zu leben, in der Menschen sich gegenseitig respektieren und lieben.
Amen. Das war's auch schon. Jule, Boah. Mir fällt gerade auf, haben wir uns eigentlich schon mal im echten Leben gesehen?
Nee, oder?
Ich finde das so krass gerade, dass ich das jetzt gerade erst merke, weil durch Instagram so eine absurde Nähe suggeriert wird.
Ja. Ja, das stimmt.
Das ist wild.
Oder warte mal, also mir kommt es gerade so vor, als hätten wir uns schon 20 Mal gesehen. Aber wenn ich dich jetzt so ansehe und mir denke, wie sieht die denn in echt aus, nicht durch den Bildschirm, dann habe ich keinen... Boah, krass.
Du hast einfach brustabwärts, fällt dir einfach nichts mehr ein. Und mir ist es gerade aufgefallen, weil im Freundebuch steht ja normalerweise auch immer, wie groß man ist.
Mhm.
Und ich dachte, ich will dich eigentlich gerade fragen, wie groß du bist. Dann dachte ich mir, nee, ist eigentlich übergriffig. Und dann dachte ich mir, ich weiß überhaupt nicht... wie groß du bist. Also ich stelle mir dich zum Beispiel vor als total großen Menschen. Also ich habe das Gefühl, du bist so 1,80 groß oder irgendwie so.
Oh, das ist schön. Das ist ja auch ein mentales Ding dann. Und nee, ich bin 1,72. Also nicht klein.
Das
aber
ist schon groß. Das ist schon voll groß.
Wie groß bist
Was
du denn?
Was denkst du, wie groß ich bin?
Ja, auch so wie ich. Also so 1,72, 1,74.
Das finde ich so funny, ne? Viele Leute denken, dass ich groß bin. Ich bin halt 1,58.
Was? Oh, du bist ja ganz kleini.
Und Josi ist auch so groß.
Hä, Josi ist auch 1,58?
Ja.
Bei Josi habe ich das gedacht, aber bei dir dachte ich irgendwie, du bist so richtig groß, dachte ich bei dir. Also was ist richtig groß? Jetzt nicht so 1,80, aber so...
Ja, ja. Ist krass, oder? Krass. Vielleicht, weil ich mich immer so propagandistisch von unten fotografieren lasse, damit ich groß wirke.
Nee, du siehst halt auch super schlank und drahtig aus und dann denkt man irgendwie so, wow, krass, das ist so eine Erscheinung, das ist so eine große Frau und dann, I don't know.
Wow. Das ist so, also ich hatte schon mehrere Situationen, die mir sehr unangenehm waren, wo ich Menschen aus dem Internet im Real Life begegnet bin und die waren so, oh mein Gott, bist du klein? Und ich war so, halt dein scheiß Maul, Alter.
Hab ich eher in die Breite, dass Leute sagen, oh krass, ich dachte, du bist dünner. Oder oh krass, ich dachte, du bist viel dicker.
Wie übergriffig.
Ich finde es nicht so schlimm. Also mir macht das nicht so viel aus. Aber also ich finde es eher lustig, aber es ist trotzdem so.
Ich finde generell, das Kommentieren von Körpern sollte, wenn man nicht so übelst close ist und man weiß, dass es okay ist für den anderen, einfach ausgelassen werden. Ja. Ey, jetzt ist Jule schon raus. Wir machen hier einfach weiter, als wäre nichts passiert. Jule, tausend Dank, dass du dabei warst. Hey, war so ultra schön. Ich würde echt, also ich habe gerade so richtig das Bedürfnis, dass wir das dauernd machen. So frühstücken und sprechen. Ich lieb's total.
Das war schön.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Es war sehr schön. Danke dir. Ich freue mich auch total darüber zu sehen, wie es bei dir jetzt vorangeht und wie du einfach als erfolgreiche Unternehmerin erfolgreich sein wirst.
Ey, danke. Danke. Ich freue mich wirklich, wenn wir uns mal in echt, in Wirklichkeit sehen.
Ja, auf jeden Fall.